Die Macht von Imperien, uns neue regionale Traster als Teil einer territorialen Eroberung aufzuzwingen, ist zentraler Teil der Kolonialgeschichte und der kapitalistischen Formen sozialer Kontrolle. Die imposante Welt der Uhren, Züge, Telegrafen, kybernetischen Systeme, Glasfaserkabel mit ihrem Diktat von Ticks und Tacks, Nanosekunden und Echtzeit ist gut dokumentiert. Kybernetische Systeme machen den Weg frei für KI, Algorithmen und Robotern. Und welche Ängste und Sorgen diese auch schüren mögen, sie werden gepriesen als neue zeitsparende Geräte. Aber diese großen Narrativen von Technologie und Tempo tun den vielen verschiedenen Menschen Unrecht, die unter dem Schirm des gegenwärtigen Kapitalismus leben, lieben und arbeiten und in dieser gemütlichen Katastrophe, die Morschin identifiziert hat, existieren. Maschinenlogik ersetzt nicht einfach das Soziale. Das Soziale bleibt ein aktiver Ort kreativer und widerstehender Verhandlungen. Fragen Sie nur diejenigen, für die die technische Gegenwart nur eine Zeit ist, in der man versucht zu überleben. Warum ist es also so schwer zu verstehen, dass es keine solch universelle Erfahrung von Zeit gibt oder keinen einheitlichen Effekt der Technologie für das soziale und politische Leben? Ich denke, es ist viel einfacher für die Tech-Bros aus dem Silicon Valley und den Flash-Boys aus dem Finanzsektor, das koloniale Projekt weiterzuführen, wenn wir alle hier im Raum der Idee zustimmten, dass es so etwas gibt wie ein diskretes technologisches Zeitalter mit einem singulären Tempo. Wo sind wir also jetzt? Angeblich sind wir im digitalen Zeitalter unter dem Zwang der Geschwindigkeit, wo manche darauf bestehen, dass wir einfach beschleunigen und rennen und uns niemals umdrehen. Dieser totalitäre Blick auf die Koordination von Zeit und Raum ist nicht nur fiktiv, reines Mittel zum Zweck. Ohne Zweifel führen Technologien neue temporale und räumliche Parameter politischer und sozialer Möglichkeiten ein, aber sie sind nicht mehr als das, Möglichkeiten. Wenn wir die Technologie also für ein Gegenprojekt nutzen wollen, wie diese feministische Zukunft, die Morschin vorschlägt, dann brauchen wir ein nuanciertes Konzept von Zeit. Zeit, so möchte ich in den kommenden Minuten argumentieren, ist nicht so sehr ein technologisches Messgerät des Reellen, sondern eine strukturierende Machtrelation, eine intersektionale Art gesellschaftlicher Unterschiede, die durch bestimmte politische, wirtschaftliche und geografische Kontexte spezifiziert strukturiert wird. Ich richte mein Augenmerk hier auf die Grenzen der Zeit in dieser sogenannten technischen Gegenwart. Und ich habe drei Low-Tech-Geschichten, die sonst unsichtbar kreative Verhandlungen und Versuche zeigen, Raum und Zeit in der Technosphäre neu zu inszenieren. Und ich wende mich also an diese Grenzen der Zeit gegen diesen Hintergrund. Shibuya hier, eine der schnellsten Kreuzungen der Welt. Meine erste Geschichte, Transit, die Infrastruktur der Kommunikation. Eine Freundin und ich warteten an einem Wochentag morgens auf einem Pendlerzug am Bahnhof St. Clair in Toronto, als uns eine Durchsage darüber informierte, dass eine 20-minütige Verspätung angemeldet wurde. Die Menschen drückten ihren Frust darüber mit Augenrollen und genervten Seufzern aus. Aber genauso schnell wie die Unterbrechung des Zugverkehrs angekündigt worden war, formte sich eine Reihe von Alternativplänen, die entlang des Bahnsteigs umgesetzt wurden. Einige beschlossen zu warten und lehnten sich gegen eine Wand. Andere eilten dem Ausgang zu und teilten wieder anderen en passant mit, sie würden laufen. Wie ich noch dabei war, meinen eigenen Plan B zu entwerfen, war meine Freundin bereits aktiv geworden. Sie hatte rasch die verbleibenden Personen auf dem Bahnsteig abgescannt und ihr Blieb war an einem jungen Mann im eleganten dunklen Anzug hängen geblieben, der sich zügenden Schrittes entfernte und dabei auf sein Telefon starrte. Er tat dies mit einer solchen Routine, dass sie genau wusste, wo er hin wollte, nämlich in den Finanzbezirk. Dass er dabei war, den Fahrdienst Uber zu rufen, erkannte sie an der Art, wie seine Finger sich über den Bildschirm des Handys bewegten. Sie war auch selbst in Eile und konnte es sich nicht leisten, 20 Minuten auf einen Zug zu warten. Im Krankenhaus wartete ihr neugeborenes Baby, das 12 Wochen zu früh zur Welt gekommen war und das die Muttermilch brauchte, die sie in einer Kühltasche mit sich trug. Sie eilte dem gut gekleideten jungen Mann hinterher und sprach ihn an. Fährst du über? Gehst du nach Süden, Richtung Wellesley? Ich muss zum Krankenhaus, kann ich mitfahren? Er stimmte sofort zu, verlangsamte jedoch nicht seinen Schritt, hörte auch nicht auf zu tippen oder zu laufen. Bis zu dem kurzen Moment, als sie gemeinsam an der Ecke des Bahnhofs standen und ihr Überauto anhielt. Meine liebe Freundin befand sich im Überlebensmodus. Ihr Ziel war es, ihr Frühchen am Leben zu halten und zu ernähren. Sie wusste zu jedem Zeitpunkt ganz genau, was sie tun musste und war in der Lage, die Überlebenstechniken zu aktivieren, die man braucht, wenn man für das Leben anderer verantwortlich ist. Was mich aber an dieser Geschichte am meisten erstaunt hat, war die Tatsache, dass sie genau wusste, wo dieser junge Mann hin wollte und wie er dorthin kommen würde. Er zeigte all die Bedeutungsträger des ikonischen und privilegierten Protagonisten des schnellen Lebens in einer Kultur, die von der Logik der digitalen Zeit geprägt ist. Er hatte den Anzug, den schnellen Schritt und das fortwährende Tippen auf dem Smartphone. Er war eingestöpselt und unterwegs und nutzte die Netzwerkzeit zur Navigation, um das öffentliche Transportsystem zu umgehen, das vorübergehend gestoppt worden war. Er hatte die Kontrolle über seine Mobilität und seine Zeit, aber auch über die Zeit und Mobilität der anderen. Meine Freundin nutzte also Strategien, um die Kontrolle über ihre Zeit zu bewahren. Sie trug jedoch keine erkennbare Ausstattung zum Zeitmanagement an sich. Und auch ihre Beziehung zur Zeit war weder einzigartig noch allein mit ihrer Zeit. Als sie sich bei dem jungen Mann eine Mitfahrgelegenheit ergatterte, tat sie dies mit unglaublich müden Augen und müdem Körper. Sie trug eine Tasche voller Dinge mit zeitkritischen Dingen für die Wiederherstellung der sozialen Ordnung. Nun kommt auch der Fahrer ins Spiel. Seine Arbeit dreht sich voll und ganz darum, den Rhythmus der Straßen zu umfahren, während er den zeitlichen Anforderungen seiner Fahrgäste gerecht wird. Er beschleunigt, bremst und muss warten, je nachdem, welches Tempo und welche Zeitvorgaben seine Kunden ihm geben. Der Fahrer unterliegt den Versprechungen, dass diese Arbeit bedeutet, dass er nun die Kontrolle über seine Zeit hat. Aber dann frage ich mich, wie können diese Fahrer ihre Flüssigkeitsaufnahme so regulieren, dass sie keinen Strafzettel bekommen, wenn sie einmal Wasser lassen müssen? Oder warum sie sich schuldig fühlen, wenn sie nicht fahren, warum sie tagsüber schlafen und nachts arbeiten und vom Sonnenlicht sich gestört fühlen. Diese drei Personen, oder wie ich es nenne, Temporalitäten an der Straßenecke von St. Clair, sind ein Beispiel für die gegenseitige Abhängigkeit und das relationale Wesen von Zeit, Temporalität. Temporalitäten sind nicht willkürlich verteilt, sondern eng miteinander verbunden und formen einander. Sie rekalibrieren sich gegenüber den Mächten, denen sie eigentlich widerstehen wollen. Geschichte Nummer 2. Finanzhauptstadt. Mitte April 2012 besetzten Occupier in Washington DC und New York City die Gehwege, um direkt vor den Banken und Firmen ihres jeweiligen Finanzdistrikts ihre Lager aufzuschlagen. Fast alle Berichte dieser Gehweg-Schlaflager spiegeln einen ähnlichen Rhythmus wider, der ungefähr so aussah. 5.30 Uhr morgens. Die Occupiers schlafen tief und fest, die Räder der Kaffeewagen rattern über den Gehsteig. Der Geruch von Kaffee liegt in der Luft. Das Nachtreinigungs- und das Sicherheitspersonal hat die Gebäude bereits verlassen. Arbeiter sprühen den Gehweg vor den Regierungsgebäuden gegenüber ab. Gegen 6 Uhr erwachen die Demonstranten. Man hört das Piepen rückwärts fahrender Lieferwagen, das rasch ersetzt wird durch die Klänge von Verkehrsstrauß. Arbeiter in Uniformen erscheinen und man hört Absätze den Gehweg entlang klackern. Klick, klick, klick. Die Demonstranten händigen Flugblätter aus, manche nehmen sie an und blättern sie durch, andere schauen durch die Demonstranten hindurch und gehen direkt ins Gebäude. Zwischen 12 und 2 Uhr rauscht die nächste Welle von Anzügen und Absätzen durch die Wall Street. Taxis werden angehalten, U-Bahnen bestiegen, Mittagessen eingenommen. Am Ende des Arbeitstages verlassen die Anzüge ihre Stahltürme. Zu diesem Zeitpunkt, da sie mit der Arbeit fertig sind, bleiben einige von ihnen tatsächlich stehen und unterhalten sich mit den Demonstranten. Diese Augenblicke der Überschneidung wurden von den Medien aufgegriffen und gefeiert als kleine Siege derer, die an die politischen Möglichkeiten des räumlichen Pluralismus glauben. Mit dem Einbruch der Nacht entfernen sich die Geräusche der Taxis und die Menschenmengen verschwinden. Versteckt in der Nacht auf der Wall Street hört man nur noch das Rascheln von Schlafsäcken, Gitarrenklänge und das Klicken von Feuerzeugen. Bald wird es wieder 5.30 Uhr morgens sein. Was hier beeindruckt an dieser Szene ist, dass die normalisierende Temporalität der finanziellen kapitalistischen Kultur diesen schlafreichen Protest dominiert. In der Öffentlichkeit zu schlafen wirkt wie ein Widerstand, weil es die öffentliche Ordnung stört. Aber es stört nicht die zeitliche Ordnung. Die Baristas, Taxifahrer, U-Bahn-Arbeiter, Sicherheitsleute und das Nachtreinigungspersonal, so viel Reinigung findet hier statt, sind alle Teil der zeitwahrenden Architektur für den Finanzkapitalisten. Die Gehwege werden gereinigt, damit die Banker ihre Schuhe nicht dreckig machen. Kaffee wird angeboten, um dem Staat in den Arbeitstag Energie zu verleihen. Was wir also in diesem schlafreichen Protest sehen, ist, dass jeder sich ganz genau an die Zeit und den Raum hält, um die zeitlichen Anforderungen des einen Prozents zu erfüllen. Der schlafreiche Protest bietet eine potenzielle resistente Fluchtlinie aus den Camps hinaus. Aber er hatte sich in diesem Fall rekalibriert auf den 9 bis 5 Uhr Rhythmus, die ultimative temporale Grenze, die einer ideologischen Idee entspricht, wann man bei der Arbeit im Bett oder bei Freizeitaktivitäten zu sein hat. Die Idee hat unsere politischen Vorstellungen erstaunlich gut im Griff. Occupy hatte sich rekalibriert und an die Kräfte angepasst, denen sie widerstehen wollten. Die Zeit des 1%, die unangetastet blieb. Was man brauchte, war einen temporalen Aufstand, einen, der die temporale Ordnung der Dinge zum Ziel gehabt hätte. Geschichte Nummer 3. Ein Morgen in der öffentlichen Bibliothek von Vancouver. Der Teil der öffentlichen Bibliothek in Vancouver, der sich im Stadtzentrum befindet, öffnet wochentags um 10 Uhr. Und jeden Morgen spielt sich dort die gleiche Szene ab. Um 9.30 Uhr versammelt sich eine große Anzahl von Menschen vor der Tür. Gegen 9.45 Uhr sind es bereits 50 Personen und um 9.58 Uhr sind es 100. Der Sicherheitsbeamte öffnet die Türen um 9.59 Uhr, aber niemand tritt ein. Man wartet. Die Menschen, die ganz vorne in der Schlange stehen, wippen auf dem Fußballen auf und ab, starren auf die Uhr und warten, bis es 10 Uhr schlägt. Ich habe diese Szene einen Monat lang fast täglich erlebt. Und ich brauchte nicht lange, um herauszufinden, wer diese entschlossenen Büchereibesucher waren. Sie waren ein kleiner Teil der obdachlosen Bevölkerung von Vancouver, hauptsächlich Männer. Statt der Büchertaschen und Laptoptaschen trugen sie Schlafsäcke, Thermoskannen und Kühltaschen mit sich. Um 10 Uhr nickt dann der Sicherheitsbeamte und eine Welle der Bewegung füllt den stillen Raum. Die Gruppe eilt hinein und verteilt sich über die Bibliothek. Niemand spricht miteinander, jeder hat seine eigene Routine. Nach ungefähr einer Stunde ist die Bibliothek voll mit Menschen, die lesen, schreiben, surfen oder auch schlafen. Hat sich also herausgestellt, dass die Obdachlosen in die Bibliothek gekommen sind, um zu schlafen. Sie tun dies aber unter dem Vorwand, etwas anderes zu tun, denn es ist gar nicht gestattet, in der Bibliothek zu schlafen. Im zweiten Stock, wo sich die öffentlichen Computer und Arbeitsplätze befinden, sieht ein Mann aus, als sei er mit Surfen beschäftigt. Seine Hand liegt auf der Maus, er sitzt aufrecht da. Es ist schwer, ihn zu übersehen, so perfekt ist seine Sitzhaltung. Er schläft jedoch tief und fest. Im obersten Stock befinden sich Arbeitskabinen mit Blick auf die Stadt. Auch hier findet man schlafende Männer, aber auf den ersten Blick würde man das nicht sehen, denn sie sehen alle aus, als seien sie schwer beschäftigt und würden arbeiten. Fast den gesamten Juni saß ich ebenfalls auf diesem Stockwerk. Ich lernte die Muster meiner Nachbarn kennen. Ein japanischer Kanadier, ungefähr 60 Jahre alt, kam jeden Morgen mit einem riesigen Stapel an Zeitungen und Flugblättern herein. Er breitete sie aus an seinem Arbeitsplatz, zog dann seine Schuhe aus und stellte sie daneben, zog seine Hausschuhe an, breitete die Zeitungen aus, als befände er sich auf seiner eigenen Tatami-Matte. Er hatte eine Thermosflasche und eine Tasse Tee am Fenster stehen. Aus einer bestimmten Perspektive heraus sah es aus, als sei er sehr beschäftigt, die Zeitung zu lesen. Aber das ist sein Ryokan, sein Schlafplatz. Ein paar Stationen weiter bespielt ein anderer Mann dasselbe Thema. Er sieht ebenfalls aus, als sei er tief in seine Bücher vergraben, Gesetzestexte, als würde er studieren, so hoch gestapelt, dass er vor Blicken geschützt ist und dass kein Licht aus den Fenstern hereinkommt. Er macht also den Tag zur Nacht. Die Sicherheitsbeamten laufen durch die Bibliothek und an diesen Bücherhaufen dabei. Sie kennen die Männer und wissen, dass sie schlafen. Aber wenn diese müden Seelen so aussehen, als würden sie ihre Zeit in der Bibliothek sinnvoll nutzen, wird man sie nicht auffordern zu gehen. Die Sicherheitsbeamten bewachen den Raum und sichern damit gleichzeitig auch eine zeitliche Ordnung. Diese fortschrittliche Einstellung der Bibliothek gegenüber den Obdachlosen der Stadt ist ultimativ räumlich. Sie bietet einen Raum, solange man sich korrekt in der Zeit verhält und darin bleibt. Das sind nur drei kleine Momentaufnahmen, drei kleine Ecken, aber sie zeigen, dass die Koordinierung und Standardisierung von Zeit und Raum durch die Kulturen von den meisten Menschen nicht als große Auferlegung betrachtet werden. Minuten können sich ganz anders anfühlen in einem großen temporalen Ganzen. Das Standardbeispiel einer Seewarte, das wird oft benutzt, die die Zeit der Schiffe aufnimmt, die mit verschiedenen Geschwindigkeiten vorbeifahren, verstreut auf dem Ozean, macht Beispiel für ein allgemeineres Beispiel in unserem urbanen Setting. Ein Businessreisender fährt mit Uber, ein junger Mann arbeitet für Foodora und fährt mit dem Fahrrad durch die Rush Hour. Um 5 Uhr morgens kommt das Reinigungspersonal, eine Gruppe von Migrantenfrauen. Das ist der temporale Unterschied des technischen Präsens. Wir haben Geräte, die miteinander kommunizieren und wir reorchestrieren die Arbeit. Die Zusammensetzung der Frage, wer da arbeitet, existiert innerhalb dieser neuen technologischen Infrastruktur. Es gibt kein einzelnes Tempo, sondern einen komplexen Rhythmus von sozialen Unterschieden, die sich in Zeitpraktiken manifestieren und in temporalen Erwartungen. Es ist die Erwartung, dass man sich rekalibriert. Rekalibration steht für die verschiedenen Wege, mit denen sich Individuen und soziale Gruppen mit anderen synchronisieren, wie sie ihre eigenen inneren Uhren und ihr Gefühl für die Zukunft oder die Vergangenheit oder die Zukunft synchronisieren. Aber die Frage ist, sollten wir nicht in der Lage sein, unsere eigenen Zeitmesser selbst auszusuchen? Oder ist es das Diktat des Alltags? All dies bleibt hauptsächlich unsichtbar. Was jetzt? Wir alle drei sind hier zusammen und diskutieren über diese unkoordinierte Beziehung zwischen Zeit und Raum. Wir müssen uns die synchronischen Beziehungen dieser asymmetrischen Temporalitäten anschauen.